Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Willkommen zu Radio ICAP. In dieser Folge geht es um Feminismus. Die Gesellschaft hat sich Frauenagenden längst auf die Tagesordnung gesetzt. Mädchen und Frauen gestalten den Wandel zur Gleichstellung aktiv mit. Es herrscht dabei aber nicht immer Einigkeit über die Kernfragen, wie Frauen ihre Stärke zeigen sollen, welche Bedeutung der Feminismus hat, wie Inklusion und Gleichstellung am besten erreicht werden können oder wie die Gesellschaft darauf einsteigen kann. Durch die Corona-Pandemie sind die Frauen vermehrt in ihre klassischen Rollen zurückgeworfen worden. Die Frustration darüber schärft auch das Bewusstsein, dass für Frauen nichts selbstverständlich ist und alles erkämpft werden musste. Über diese Fragen sprachen Soraida Nieto, Rita Isiba, Marion Steinfellner und ich, Machichil Bukasa, mit kämpfenden Frauen, die Vorbilder, Role Models in Bezug auf Frauenkämpfe sind und die sich allgemein für Frauenanliegen einsetzen. Anlass für die Interviews ist die zweite Auflage des Projekts Fight Like a Girl des Vereins Die Bunten, der auch die Sendung für Radio ICAP produziert. Die Videoaufzeichnungen dieser Gespräche sind ab sofort auf YouTube und Facebook unter diebunten.org zu sehen und werden auch auf OctoTV ausgestrahlt. Realisiert wurden die Interviews mit Unterstützung der MA57. In der heutigen Doppelfolge spreche ich mit der Autorin Eva Geber über ihre Publikation Der Typus der kämpfenden Frau und anschließend mit der Journalistin Marilyn Magu. Marilyn ist außerdem Vereinsobfrau des Vereins Rambach Austria.
Und das Buch Der Typus der kämpfenden Frau, das ist eine Collage von biografischen Skizzen.
Es sind nicht gerade Skizzen, es sind... Also, ich habe ja damals davor schon einige Bücher herausgegeben und dann habe ich mir gedacht, diese Frauen die sozialistischen Frauen der ersten Zeit, also wie die Sozialdemokratie erst im Status Nascendi war, also erst auf die Welt kam sozusagen. Da schaue ich jetzt, was gibt es in der Arbeiterzeitung? Die Arbeiterinnenzeitung haben die Arbeiterinnen, die sozialistischen Arbeiterinnen, erst ein bisschen später herausgebracht. Und dort waren diese Artikel nicht drinnen. Das war eine Agitationszeitschrift. Eine Zeitschrift, die eben einerseits agitiert hat und dann gesagt hat, wo ist was, wo ihr hingehen sollt, wo ihr was hören sollt, wo ihr was lernen könnt. Und auch ganz wenig, aber doch sehr schön und sozusagen ein Spritzer davon, waren internationale Berichte. Also der Sozialismus war immer international und die Frauenbewegung war es auch. Die Artikel da hier in dem Typus, die sind in der Arbeiterzeitung erschienen und es war auch gut so, weil es war eine sehr, sehr große Auflage, wirklich sehr groß. Und es war eine höchst angesehene Zeitung und die so etwas Gutes hat seit damals und bis heute nicht mehr gegeben, wirklich wahr. Und sehr, sehr seriös und fantastisch gemacht. Und da gab es eben auch Frauen, die da drinnen gearbeitet haben. Natürlich waren die Männer großartig da, Botz und Punk, also ich meine, und die Frauen durften halt auch, aber sie durften. Und dann sehe ich, was diese Frauen gemacht haben, die fast keine Bildung gekriegt haben. Ja, die waren ja durstig nach Bildung. Die Adelheid Popp, die Marianne Pollack nicht, die hat sowieso zu Bildung gefunden. Aber jedenfalls eine ganze Reihe von diesen Frauen, die da geschrieben haben, konnten kaum zu Bildung kommen. Es gibt welche, die haben mit 5,5 Jahren in der Fabrik gearbeitet und hatten, wenn dann irgendwie, durften sie abends noch eine Schule besuchen. Nach der Arbeit, das muss man sich vorstellen, die haben 12 Stunden gearbeitet, die Kleinen. Also die haben natürlich kaum arbeiten können, lernen können. Und die haben aber dann einen solchen Wissensdurst gehabt. Und was ich so besonders bewundert habe, war, dass sie in dem Moment, wo sie ein Wissen hatten, es sofort weitergegeben haben, den anderen Frauen geschenkt haben. Und Und da habe ich gesehen, ha, das ist ein Faden, das zieht sich durch und das habe ich großartig gefunden und das ist da drinnen. Also diese Beiträge von den Frauen über andere Frauen, um die nicht vergessen zu lassen. Und das ist genau das, was ich schon vorher immer gemacht habe. Und dann habe ich eben gefunden, jetzt diese Frauen, die das gemacht haben vor den Vorhang und die Frauen, die sie vorstellen, auch vor den Vorhang, weil in einer anderen Weise, in einer sozusagen dienenden. Ich habe als erstes immer die Frau, die da, darf ich das mal in die Hand nehmen? Also zum Beispiel die Adelheid Popp, ich habe dann über sie geschrieben und dann als nächstes über die Frauen, über die sie geschrieben hat. Wo ich sagen, weil inzwischen die Forschung weitergegangen ist, habe ich ja schon mehr gewusst und das habe ich dazu ergänzt, also aktualisiert, Update sagt man heute. Und da gibt es eben dann ganz große Geschichten, große Frauen also zum Beispiel Anna Altmann, die Wortgewaltige. Das war zum Beispiel die mit 5,5 Jahren in der Fabrik arbeiten musste. Und die war die erste starke Rednerin und die Agitatorinnen. Also die Frauen haben auch geschaut, dass es Agitatorinnen gibt, immer mehr. Aber die Anna Altmann war die erste, die war die älteste. Und die war super frech und hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen, wenn es heißt, du wirst in den Häfen kommen, also wirst vor Gericht kommen und so weiter. Und das war gesagt, dann werden wir schon sehen. Also sie war und naja, und jedenfalls habe ich dann eben dadurch aber auch wiederum Frauen genannt bekommen und habe über eine dann gleich anschließend wieder ein Buch gemacht. Ja. So.
Ja, es ist sehr auffällig. Es gibt eben in dem Buch so Elemente, die sich durchziehen, die offenbar ganz zentral sind. Zum einen für die erfolgreiche Organisation, aber auch für die Selbstentfaltung und Entwicklung der Frauen.
Ja.
Also das eine ist so, die Bildung, wie Sie sagen.
Die Bildung, ja.
Solidarität ist mir auch aufgefallen.
Ja.
Diskursraum, überhaupt einen Raum zu haben, wo man sich auseinandersetzen kann.
Und auch damit wieder Agitatorinnen entwickelt werden.
Und das Ehrenamt wäre noch eines.
Natürlich, das war immer.
Ja.
Das Ehrenamt zieht sich durch.
Ja.
Das Wichtigste war Ihnen natürlich Solidarität, aber das ist so, wie soll ich sagen, das ist so, wie wenn man sagt, ohne Blut geht's nicht. Also das muss sein. Solidarität ist das Erste eigentlich. Das muss da sein.
Ja, aber diese Weitergabe, die haben Sie auch.
Die Weitergabe, ist toll. Aber für Sie war es absolut. Darum ging's.
Ja.
Und die Bildung, unbedingt die Bildung. Und deswegen gab's da eben auch in der Arbeiterinnenzeitung die Hinweise, wo man das und das lernen kann. Und das konnte sich ziehen von Vorträgen und so weiter über Geschichte, über Sozialismus, über was weiß ich, alles Mögliche, aber auch Nähkurse, damit sie einen Beruf haben, nicht irgendwie nur immer Hilfsarbeiterinnen sein, dass sie auch selbst etwas konnten und ein Wissen hatten, das man sozusagen dann verkaufen kann.
Die Adelheid Popp, die beschreiben Sie ja auch als eine Person, die sich sehr stilvoll angezogen hat und einen großen Sinn für Ästhetik hat.
Ja.
Und sie hat das auch als ein politisches Statement gesehen, ihr Äußeres.
Ja.
Ich habe mich gefragt, ist das nicht etwas, was man heute Mädchen und jungen Frauen sozusagen als Tipp mitgeben kann, weil also um ihre feministische Identität aufzubauen, weil man irgendwie gemeinhin immer hört, ach, Feministinnen, die haben keinen Sinn für Freude, für Ästhetik, für Schönes. Was
kann
ich ein Blödsinn ist.
Also wir haben Feste gefeiert, das war schon ganz schön.
Ja.
Nein, was als erstes, das scheinbar zieht sich das bis heute. Ich habe das eigentlich nicht mehr erwartet, weil es ist so, dass die Frauen, die protestierenden Frauen gesagt haben, wir brauchen keinen BH mehr oder so etwas, nicht? Und dann hieß es, na, dann sind sie halt schier, nicht? Und ich war halt sozusagen auch eine von diesen schierchen Frauen. Und ich habe zu der Zeit am Anfang der Frauenbewegung, war ich schon beim Anwalt und bei einem sehr prominenten Anwalt. Und da muss ich sehr oft zu Gericht gehen, da muss man natürlich auch also ich habe ein elegantes Kostüm gehabt, sogar Handschuhe und Hütchen, bitte auch das. Und das hat einfach dazugehört, wenn man zu Gericht geht. Und ich bin dann in so einer Kleidung absichtlich zu den Frauendemos gegangen und habe dann Flugblätter verteilt und so. Und da hat mich eine Frau angekeift, da kommen diese schierchen Frauen. Und ich habe sie so fixiert und habe gesagt, ja, ich gehöre auch zu diesen schierchen Frauen. Dann war es ihr peinlich. Na gut, und so. Also sind die Frauen in der Nacht sozusagen ausgekommen. Es war eine Veranstaltung, die wir gemacht haben in einer VHS im 6. Bezirk. Und da war irgendwie, hieß es plötzlich, es dürfen nicht mehr Frauen hinein. Es wären schon genug. Und dann haben die Frauen, die draußen waren, einen Wirbel gemacht, einen ziemlich ordentlichen. Und dann sind die und noch andere Frauen, die sich mit ihnen solidarisiert haben, die Marie-Hilfer-Straße ohne jede Demo-Genehmigung hinunter, also haben eine wilde Demonstration.
Flashmob würde das
heute. Ja, aber es war eine richtige Demonstration. Und das war es damals. Also eine nicht angemeldete Demonstration war eigentlich fast ein Strafakt. Und also es war dann am nächsten Tag in der Kronenzeitung, da hieß es, eine dicke Frau mit roten Haaren, wie ein Nilpferd oder so ähnlich war sie, und die roten Haare und so weiter, sozusagen voran und lauter so Sachen, also so Dings. Und das, ich habe mich darüber ziemlich zerkugelt, weil es gab wohl eine sehr markante Frau mit roten Haaren, die war aber nicht dick, und die dick war, war nicht rothaarig. Und das war, also irgendwie, sie haben halt alles zusammengeglaubt, was sozusagen nicht den ästhetischen Vorstellungen der Männerwelt entsprochen hat, haben sie sozusagen auf einen Typus hingehauen. Und das hat sich gehalten. Mhm. So, dieser Kind, so schauen sie aus. Und ich habe wiederum
Typen werden irgendwie in
die, ja, Klasse, und die bleiben dann irgendwie, nicht? Und wie ich dann, ich habe die Zeitung gekannt und ich war bei den Demos und so, aber ich war noch nicht aktiv drinnen, also in der Redaktion nicht. Ich war halt eine autonome 68erin. Und habe aber da in dem Club Links, wo ich halt war, habe ich gefunden, also da sehe ich keine Möglichkeit, mich da einzubauen, weil für die Männer Kaffee kochen und deren geistigen Großwerke da abzutippen, das fällt mir nicht ein. Und dann wurde ich halt unruhig und also der Hauptgrund, warum ich reingegangen bin, war, dass in meinem Haus, also wo ich gewohnt habe, und da war ich befreundet mit einer Familie, und da zu dieser Familie kam mal eine andere Familie, das bestehend aus einem Ehepaar und einem kleinen Jungen. Und der Mann war sehr lieb mit dem Buben und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein netter Mann und der sich da kümmert und so, nett und so weiter. Und ein paar Tage später lässt mich diese junge Frau anrufen durch diese andere, wo wir zu Gast waren, weil sie sich so geschämt hat und hat mich fragen lassen, ob es in Ordnung war. Ihr Mann war gestern Abend ganz schlecht gelaunt gekommen, war sehr ekelhaft zu ihr und dann wollte er mit ihr schlafen. Und sie hat gefunden, das ist jetzt kein, also so kann man nicht miteinander schlafen. Daraufhin hat er sie grün und blau geprügelt. Und sie ließ mich jetzt fragen, ob er das durfte, weil sie sich verweigert hat. Das hat mich so getroffen. Und ich habe mir dann gedacht, ich kann nicht da zu Hause sitzen und sagen, ich selber bin emanzipiert, ich habe keinen Mann, der mich unterdrückt, bei mir geht's gut und ich lese feministische Bücher und das reicht. Das reicht eben nicht. Und deswegen bin ich gleich zum nächsten Plenumstag gegangen, innerhalb derselben Woche. Und dann war ich drin. Es ist unerträglich. Und deswegen, ich finde das unglaublich, dass das noch immer so
Das heißt, das war eigentlich wenig. Der Einstieg.
Das war mein Einstieg. Und eben, weil mir das gezeigt hat, dass man etwas machen muss, egal ob ich jetzt an diesem oder jenem Eck mitarbeite, aber es muss dran gearbeitet werden. Da ist noch so viel zu tun, bis die Frauen wirklich ganz auf gleicher Höhe sind und dass es eben so etwas nicht gibt, dass es Männer gibt, die
Gleiche der Frau anzweifeln. Ja.
Nämlich, es ist auch notwendig, Männer ihnen Schulung zukommen zu lassen. Da gibt es inzwischen Männergruppen und Beratungsgruppen. Und natürlich ist es ein Problem der Männer. Wir müssen jetzt nicht die Männer erziehen. Das habe ich auch, ich habe eben gesagt, also ich erziehe mir keinen Mann. Ich nehme einfach keinen, ich fange doch nicht an. Ich erziehe die Kinder. Und auch da habe ich gefunden, das gute Beispiel muss reichen. Aber, also die Männer, die ein Problem haben, sollten eben die Möglichkeit haben oder sollten auch verpflichtet sein, daran zu arbeiten. Und das muss natürlich an sich, muss es in den Schulen vom Kindergarten ankommen. Aber es muss eben auch etwas sein, ich sage schon auch immer, es hat was mit der Ökonomie zu tun. Das sieht man an den Ziffern in unserem Land und in anderen Ländern, wo die Frauen nicht auf derselben Höhe des Einkommens sind. Je näher sie an Männern dran sind, umso weniger Gewalt gibt es. Das sehen wir an skandinavischen Ländern. Da, wo sehr wenig Gap ist zwischen Frauen und Männern Einkommen, haben die Frauen einen anderen Status. Und sie sind eben, da ist das nicht dieses, die sind ja unter mir, nicht? Sozusagen ein Mann, der nichts. Ich sage das jetzt ganz brutal. Ein Mann, der ein Würstel ist, hat immer noch eine Frau, auf die er treten kann. Und das darf es nicht geben.
Ja, man soll die Würstel auch nicht irgendwie auch die Proteste heben und
so. Natürlich gar nicht. Und sie sollten auch keine Würsteln sein müssen und können, weil sie eben ein anderes. Also es muss auch möglich sein, dass eine ganz andere Haltung kommt, und zwar eine wirklich gleichberechtigte Haltung, und dass die ja auch genossen wird. Mhm. Ist ja nicht so, dass die Frauenbewegung etwas getan hat, den Männern, was sozusagen für sie schlecht ist. Im Gegenteil, die Männer wollen die Macht nicht abgeben, das ist eine andere Geschichte. Ja. Und daran muss auch gearbeitet werden.
Ja. Olympe de Gouges, die hat ja die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin geschrieben. Ja, ja, wunderschön. Ja. Die Frau ist frei geboren, ja, dem Mann gleich an Rechten. Mhm. Soziale Ungleichheit ist nur durch allgemeinen Nutzen begründet.
Ja. Sagt sie, ja, das ist witzig. Ja. Dass sie meinte eigentlich durch die Biologie vielleicht.
Ja.
Ja. Ja, ja, es ist toll, es ist großartig. Ja. Dafür ist sie auf die Guillotine gegangen.
Genau, dafür ist sie durch die Guillotine gestorben. Und es gibt ja auch andere Biografien, feministische Biografien, die alle qualvoll enden oder gewaltvoll, also vielleicht durch den Freitod oder dergleichen. Was sagen Sie jungen Frauen und Mädchen, die sich eingeschüchtert fühlen durch eben diese vielleicht traditionsbedingte, auch kulturell bedingte Gewalt gegen Frauen, wegen Repressionen gegen Feministinnen. Was sagen Sie denen, damit die sich trauen, etwas zu sagen oder trauen, ihre eigenen Gedanken zu entwickeln?
Naja, ermutigen, sie anschauen und sagen, ich sehe bei dir, du kannst ganz viel. Glaub, da gibt es ja eine Werbung, die heißt jetzt Glaub an dich, aber das stimmt.
Glaub,
wie eine Bank, ja. Aber das ist schon richtig. Aber es ist wirklich, die Frauen ermutigen und ihnen sagen, was sie eigentlich wert sind, was sie können. Was Frauen haben, ist, dass sie von vornherein gelernt haben, gelernt haben, sozial zu denken. Und das wäre natürlich auch bei Männern angebracht, kurze Töten. Die sollen auch sozial denken. Und die Männer, die wir schätzen, ich nehme an, sie ebenso wie ich und die Frauen, die ich kenne und die eben schon dieses Selbstbewusstsein haben, die nehmen sich, auch wenn sie sich einen Mann nehmen, weil sie sich nicht eine Frau nehmen, was inzwischen ja viel leichter möglich ist, Aber jedenfalls, dass sie Männer nehmen, die dazu passen, die auch sozial denken, die niemanden unterdrücken wollen. Nicht Frauen, nicht Männer, nicht Kinder. Die nicht unterdrückerische Menschen sind, sondern soziale Denkweise haben, eine solidarische Denkweise haben, eine geistig offene. Und das ist eben, das sollten alle haben, und das wäre, wenn es das gäbe, würde es viel weniger Gewalt geben und höchstens nur bei kranken Gehirnen entspringen. Und diese jetzige Gewalt, dann kommen manche Männer dann schon in diesen, diesen Vollzug, wo sie dann nachher nicht mehr rauskommen. Aber das ist fast zu einfach zu sagen, die spinnen alle. Man kann schon sagen, die spinnen alle, ja, so hingesagt. Aber in Wirklichkeit sind es Männer, die am Stammtisch gerühmt werden. Und so ein Stammtisch darf eben nicht mehr sein, genauso wie es am Stammtisch noch, also jede Art von Rassismus gibt und Antisemitismus. Das ist eben, da heißt es ansetzen vom Kindergarten weg. Und das heißt aber auch, dass eben Frauen wirklich an einem Platz sind, wo sie wirklich gleich sind.
Zum Eingangszitat nochmal zurückkommen.
Ja.
Wie bewerten Sie die Zäsur des Nationalsozialismus in diesem Zusammenhang jetzt?
Gute Frage. Ja, genau. Schrecklich. Da haben wir vorher eine erste Frauenbewegung gehabt und wir haben die sozialistischen Frauen gehabt, aber wir haben auch die radikale bürgerliche Emanzipationsbewegung gehabt. Es war so, dass ich will das noch dazu sagen, zu den es gab zwischen den sozialistischen Frauen, die sich für Frauen engagiert haben, wie auch auf der bürgerlichen Seite gab es die sogenannten radikale Frauenbewegung. Die haben selber gefunden, sie sind Sozialistinnen, aber sie wollen nicht in der Partei sein. Also sie waren durchaus sozialistisch denkend, wollten aber, wie gesagt, nicht in der Partei sein, hatten einen höheren Bildungsstand, weil sie eben aus dem bürgerlichen Lager kamen und daher von zu Hause weg viel besser gebildet waren. Die haben aber auch etwas gemacht. Da gab es Vorträge, die auch für Arbeiterinnen geboten wurden und die von den bürgerlichen Frauen also Vorträge gehalten wurden auch für sozialistische Frauen. Und da steht dann, da habe ich dann gelesen in der Arbeiterinnenzeitung, na ja, sozusagen dafür, dass sie bürgerlich sind, war das eigentlich recht gut oder so. Das war immer so ein bisschen. Aber von der Seite dieser radikalen bürgerlichen Frauen, wie zum Beispiel die Rosa Mayreder oder so, war dieses Vorbehalt gegenüber den Sozialistinnen nicht. Also da war das offen.
Ja. Also für die Kontinuität der frauenpolitischen Forderungen war doch der Nationalsozialismus vernichtend.
Ja, total vernichtend. Die Frauen waren, also es war schon 1934, war der Austrofaschismus, der hat die Sozialistinnen verboten. Und dann die sind da rein nach, also in den Untergrund gegangen oder ins Ausland. Schon 34 haben die angefangen. Und die bürgerlichen Frauen waren sehr viele jüdisch. Die sind entweder so wie die Leichter oder so. Und die sind also ins KZ gekommen. Und oder konnten sich eben retten und waren und sind halt dann in der in dort wo sie hingeflüchtet sind gestorben. Ja. Das war ein und nachher haben wir Frauen der zweiten Frauenbewegung überhaupt nicht gewusst, was da alles schon erarbeitet war. Wenn wir die Bücher von der Rosa Mayreder gehabt hätten, hätten wir auf dem fußen können. Wir hätten nimmer mehr auf einen Butler warten müssen, die uns sagt, dass unser Geschlecht eine soziale Konstruktion ist. Und dass wir da pendeln können. Die Rosa Mayreder fand das überhaupt eine Geschlechtsfixierung völlig unangebracht ist. Ja. Und das war weg. Und das habe ich dann, also ich habe unter anderem, war ich halt eine, die versucht hat, das wieder herauszuheben und eben Bücher darüber gemacht. Aber es war, ich bin nicht mehr die Einzige. Das stimmt überhaupt nicht. Also manche sagen, ich bin diejenige. Da hat schon andere auch gegeben, die das, was vorher war, herausgegraben haben und denen wieder einen Platz eingeräumt haben. Aber da waren wir schon, da haben wir schon eine ganze Weile ohne was gearbeitet, nicht?
Nicht kämpfen heißt nicht leben. Mhm. Ist das Ihr Motto?
Schon auch. Eigentlich unbedingt, ja. Ja, eh. Also zum Beispiel, wenn da welche sagen, was regt sie sich so auf oder was, ich meine, da
wofür
muss man ja nicht.
Sie eigentlich?
Ja, wofür? Es gibt, also zum Beispiel, das war ja auch etwas, was wir, also ich gerade nicht mit meiner Tochter, weil die war mit mir sozusagen Schwester im Kampf. Sie war eine Aktivistin und ich war die sogenannte Hirnwichserin. Wir hatten solche Ausdrücke. Die Hirnwichserin schreibt und die Aktivistin macht in der Nacht merkwürdige Sachen, die nicht ganz den Gesetzen entsprechen, aber notwendig sind. So. Was man ja jetzt auch merkt in der Klimageschichte, ne? Da kaum, wenn die Klimaaktivistinnen etwas machen, was sozusagen ungesetzlich ist, dann kommt das endlich in die Medien. Wenn sie brav nur zu Hause denken oder auf eine Demo gehen, das ist eine genehmigte, das bringt noch nichts. Es bringt eigentlich erst das, was unangenehm ist. Mhm. Sonst kriegt man das nicht rein. Ja, pfui, die machen jetzt solche schlimmen Sachen und die sollten doch nicht gerade gegen Kunst und die ist ja wichtig. Und ich habe ehrlich gesagt Angst, ich möchte nicht, dass ein Kunstwerk kaputt geht, weil das wird ihnen wirklich sehr angekreidet werden und sie gehen dann sicher wirklich ins Gefängnis. Das möchte ich auf keinen Fall. Aber wenn sie da sanft und brav sind, schaut kein Mensch. Und das war immer schon so. Mhm. Wenn nicht der Wirbel ist, ja, dann ist nichts. Ja. Und deswegen, nicht kämpfen heißt nicht leben. Mhm. Weil das ist unser Leben.
Was für ein Kampf ist legitim und was für ein Kampf ist illegitim, würden Sie sagen?
Ich würde sagen, ein Kampf, der Menschen zu Schaden kommen lässt und oder auch Tiere, ja, der Lebewesen zu Schaden kommen lässt, ist nicht legitim. Das geht nicht. Das geht nicht. Selbst nicht ein Tyrannenmord, obwohl man sich's manchmal wünscht. Ja. Aber das geht nicht, nein, übers Leben hinaus und Körperverletzung oder so, nein, außer in der Notwehr.
In welchem Alter haben Sie festgestellt, dass Sie ein Typus der kämpfenden Frau sind? Oder dazugehört?
Ja, eigentlich... Ich weiß nicht, vielleicht schon früher, bevor ich in die Auf bin, weil sonst wäre ich nicht so empört gewesen. Ich habe schon ganz früh eigentlich in den Antiquitäten, also in den Antiquariaten Bücher gesucht und habe schon ganz früh einige von diesen Frauen gekannt. Und da hat es Sachen gegeben, eben von der ersten Frauenbewegung habe ich eben mehrere kennengelernt, habe eben zum Beispiel über die erste Berufsjournalistin, sagen nicht Journalistin, sondern Feuilletonschreiberin, Betty Paoli, die war schon im Biedermeier, ist die auf die Welt gekommen. Und dann hat sie in der Neuen Freien Presse geschrieben. Also eine Frau, die da drin geschrieben hat, auf der ersten Seite ersten Seite oben war alles mögliche Politik und unten war Meinung. Und da hat die schon schreiben dürfen und kein Mensch hat von der was gewusst heute. Dann habe ich gefunden, das geht aber gar nicht. Und so, also solche Sachen. Aber ich wollte nur sagen, ich habe über Frauen, die kämpfen, schon ganz früh gewusst, da war noch nicht die Frauenbewegung da und da war auch nicht die Simone de Beauvoir da und so weiter, die ich natürlich gelesen habe und von der ich was angenommen habe, wie zum Beispiel mit einem Partner nicht zusammenleben. Also das war, ich dachte, ja, das stelle ich mir auch so vor. Diese Frauen habe ich eben früh gekannt und dadurch habe ich einfach gewusst, dass es da schon dieselbe Empörung gibt, die mich immer gerissen hat, wenn Frauen misshandelt wurden. Und wenn ich gesehen habe, eine Frau kann etwas und es wird nichts draus. Ja, so. Und auf die Idee, dass man eine Frau ist, die, die sich duckt oder die nicht, die etwas nicht können soll, auf die Idee. Also das war mir vollkommen absurd. Also ich meine, ich habe schon das Gefühl gehabt, ich muss noch viel lernen und ich kann ganz wenig, nicht? Weil ich habe, das ist ja klar, ne? Aber dass man nicht, sagen wir, eine Firma führen könnte, wenn meine Mutter hat das gemacht, nicht? Oder so. Oder meine Mutter hat sich gar nicht als feministisch empfunden. Die hat nur gefunden, in dieser Welt der Männer muss man halt als Frau schauen, dass man irgendwie durchkommt. Und das hat sie mir auch als Aufklärung, das war der Aufklärungsunterricht von ihr. Und aber sie hat gemeint, da muss man sich arrangieren und die Männer dürfen nicht merken, dass man sie manipuliert. Und ich habe gefunden, ich will offen das machen. Da hat meine Mutter zu mir gesagt, ich bin diesem Abend, das war ein sehr prägender Abend, hat gesagt, oje, da wirst du Probleme haben. Und sie hat auch nicht gewusst, dass er 68er Zeit geben wird und dass er Frauenbewegungszeit geben wird. Ja. Aber das war.
Ich kann fragen, was glauben Sie, wie wichtig ist der historische Zufall? Weil wenn Sie sagen 68er Generation, französische Revolution.
Ja, natürlich. Ja, ich wäre nicht gerne auf die Guillotine gestiegen. Nein, aber wäre schon möglich gewesen. Oder etwas früher auf dem Scheiterhaufen.
In einer anderen Zeit.
Ja, also da habe ich schon Glück gehabt. Das war halt nimmer. Oder echt geächtet, ne? Diese verrückte Urschel da, die gehört ins Irrenhaus. Also sowas an das Irrenhaus habe ich öfters gedacht, schon als Kind. Habe ich mir gedacht, dass ich so irgendwie nicht ganz so denke, wie sich's gehört oder wie die anderen oder so. Oder auch so, ich habe auch so, es kam dann nach dem Krieg kam dann bald einmal, also in den 50er Jahren wurde nachgeholt, diese Hungerzeit. Also die Leute wurden unheimlich von ganz dünn plötzlich ganz, relativ beleibt, weil sie so, das hat war ein Aufholding. Ne? Und dann aber, das war das eine, gut, Essen ist klar, wenn man mal gehungert hat, dann weiß man, warum man essen muss. Ne? Aber das habe ich noch menschlich gefunden, aber dass man nachher plötzlich so ins Konsumdenken hineinfiel, das hat mich eigentlich angeekelt. Und da habe ich gemerkt, dass ich anders tick und hatte sowieso schon immer dieses Gefühl. Und da war ich dann schon, man dachte, die Leute sollen nicht wissen, dass ich spinne. Mhm. Aber es hat sich dann gegeben, es spinnen andere auch und das passt schon.
Ja. Liebe Eva Geber, danke sehr herzlich für das Interview.
Gern geschehen.
Ich hoffe, dass junge Frauen, Mädchen auch irgendwo den Mut fassen, vielleicht eine Unternehmung zu starten, die etwas Ähnliches bewirken kann, wie die auf.
Ja, es gibt noch viel zu tun.
Es gibt immer noch viel zu tun.
Ja, ja, ja. Aber es gibt ganz tolle Frauen inzwischen ganz oben oder die wirklich gute Feuilletons schreiben und so. Also auch aus der auf sind ganz viele berühmte Frauen, gibt es. Es müssen halt auch Politikerinnen da sein, die zum Beispiel das aufnehmen. Da muss man ansetzen. Die Johanna Donal hat zum Beispiel, war zuerst uns gegenüber ein bisschen, ach Gott, sie hat uns das einmal gesagt. Sie hat gesagt, sie hat sich geärgert, dass wir da autonom herumwuseln und dann unruhig sind und so weiter und Probleme machen. Das sollte man doch innerhalb der SPÖ, das wäre die richtige Partei, wo das weitergeht. Und später hat sie dann gesagt, ohne euch hätte ich gar nichts durchkriegt, ja. Weil wir mit unseren, sagen wir, stärkeren oder radikaleren Forderungen, sie hat gesagt, wenn ihr nicht 1000% verlangt, kriege ich keine 100 zusammen. Und so eine Rolle sollten eben als Stachel im Fleisch gute, gut durchdachte Sachen, aber durchaus auch radikal und unangenehm auffallend, das sollten junge Leute machen. Unbedingt, unbedingt.
Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es in fast allen westlichen Industrienationen zur Einwanderung von ausländischen Arbeitskräften. Man sah damals Migration als etwas Positives an. Für die Aufnahmeländer, zum Beispiel in Europa, bedeutete es zum Beispiel ab den 1950er Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung. Und für die Entsendeländer bedeutete Migration ein Absinken der Arbeitslosigkeit und eine Zunahme der Deviseneinnahmen. 1961 wurde in Österreich das sogenannte Rapp-Ohler-Abkommen geschlossen, das vorsah, dass 47.000 ausländische Arbeitskräfte aufgenommen werden sollten. Und 1973 schloss die Stadt Wien mit den Philippinen einen bilateralen Vertrag ab über die Aufnahme von philippinischen Pflegekräften. Wenn wir heute über Migration sprechen und über Asyl, dann haben wir diese politische Geschichte, diese historischen Zusammenhänge und vor allem auch diese positiven Zeiten der Migration, die Aufschwung und Prosperität bedeuteten, gar nicht mehr so in Erinnerung. In der heutigen Sendung von Fight Like a Girl möchte ich daher mit Marilyn Magoo über die verschiedenen Aspekte von Migrationsrealitäten und Migrationsidentitäten sprechen. Marilyn ist philippinischer Herkunft. Sie studiert in Wien Publizistik. Sie arbeitet als Journalistin bei der Chefredakteurin und sie hat schon eine Vielzahl von Sendungen bei OctoTV gestaltet. Außerdem ist sie Leiter eines philippinischen Vereins namens Rambag Austria. Hallo Marilyn.
Hi, danke für die Einladung.
Marilyn, kannst du dich uns einmal kurz vorstellen?
Genau. Hi, ich bin Marilyn. Lass mal gut. Ich bin 26 Jahre alt. Ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit, das ist mein 9-to-5-Job. Bin nebenbei freie Redakteurin bei der Chefredaktion und bei anderen Online-Medien und bin seit 2020 auch eine der Gründerinnen von Rambag Austria, Verein zur Förderung der philippinischen indigenen Kultur in Österreich. Das ist der volle Name.
Ja. Was heißt Rambag Austria? Also Rambag?
Genau. Rambag ist ein Ilocano-Wort, also Ilocano ist eine der vielen Sprachen auf den Philippinen und es bedeutet eigentlich übersetzt Fest oder Fiesta oder Party, heißt es einfach.
Und warum habt ihr euch gegründet?
Wir haben uns damals 2020 gegründet mit der Idee, ein neues Netzwerk, eine neue Plattform, ein neuer Ort zu schaffen für Filipinos und Non-Filipinos auch, die Interesse haben, mitzuwirken, zusammenzubringen, viele Kulturen, viele Traditionen, Rituale, die es gibt, am Leben zu erhalten und diese in der nächsten Generation weiterzugeben. Also das war so das Hauptziel von Rambag Austria. Und
genau. Welchen Vorteil hat es, dass nicht Filipinos mitwirken?
Es ist so, dass in der philippinischen Community gibt es schon bereits sehr viele etablierte Vereine, Organisationen, seit über 30, 40 Jahren schon. Nur das Ding bei denen ist, sie sind immer innerhalb der Community. Sie wollen sich nicht öffnen. Sie wollen nicht, dass andere Communities das sehen oder mitwirken und wir wollen das halt öffnen, weil wir leben hier schon in zweiter, dritter Generation. Das kann man nicht abwenden, dass ÖsterreicherInnen auch Interesse haben und auch da mitwirken können und wir wollen das halt öffnen, sozusagen.
Hat das vielleicht auch familiäre Gründe, dass man heiratet und dann nimmt man den Ehemann mit und die Kinder oder so, ja? Ist das auch?
Ja, voll. Also es ist auch viel so, dass sehr viele Filipinos, die hier schon sehr lange leben, einfach mit ÖsterreicherInnen verheiratet sind, ihre Kinder selbst schon halb-halb sind oder ein Viertel, whatsoever. Und die bekommen, wenn sie über diesen anderen Verein mitmachen, haben sie das Gefühl, sie können da nicht wirklich mitwirken, weil sie ja nicht mehr voll Filipino sind. So dieses Gefühl, man ist nicht ganz zugehörig. Und das wollen wir natürlich irgendwie ein bisschen aufbrechen und auch ihre Ehemänner, ihre Freunde, die NachbarInnen etc. alle einladen, auch mitzumachen bei uns. Also bei uns ist ein sehr hoher Mischanteil ein bisschen so. Kann ich so sagen.
Wie schafft ihr Zugehörigkeit bei euch? Wie schafft ihr kulturelle Zugehörigkeit? Geht das nur über die Sprache oder habt ihr auch Lieder oder Kultur, also Kunst und Kultur, die ihr austauscht?
Genau, also bei Rambag Austria haben wir jetzt fast 2 Jahren regelmäßige, also mindestens einmal monatliche Treffen, wo wir einfach einmal, es ist eine Art, wir haben Familienfeier. Also aus den Philippinen oder philippinische Community besteht vor allem aus vielen Familientreffen. Man isst zusammen, redet zusammen. Es wird immer Karaoke gesungen. Karaoke hat einen sehr hohen Stellenwert auf den Philippinen. Das ist so ein Teil ihrer Kultur, kann man so sagen. Und damit tauscht man sich aus. Man bringt philippinisches Essen mit, das man sonst nirgends kriegt. Zum Beispiel. Also es gibt viele, sehr viele Halbphilippinos, die bei uns mitmachen, die nirgends philippinisches Essen kochen können oder essen können. Und bei uns können sie das zum Beispiel. Also Essen ist ein großer Faktor zum Beispiel bei uns. Und dann haben wir öfters, ich sage jetzt mal so thematische Treffen, wo es um ein bestimmtes Thema geht. oder wo wir einen Tanz einstudieren müssen für einen Auftritt. Das gibt's auch hier, also eher selten, aber hin und wieder gibt es das. Und da lernen sie, diese Tänze aufzuführen von Tinkling-Tanz. Das ist so ein Tanz mit so riesengroßen Bambusstöcken, dass man zu zweit tanzt und das imitiert sozusagen die Schritte von einem Vogel. Ich kann es gerade sehr schwer erklären, also war sehr kompliziert auch zu lernen. Aber das ist so eines der vielen Tänze, die es auf den Philippinen gibt, die wir hierher, die wir nach Österreich bringen wollen und auch der zweiten, dritten Generation, die nicht auf den Philippinen waren, vielleicht bisher erlernen wollen.
Und bist du so mit dieser Vereinstätigkeit aufgewachsen oder hast du dich irgendwann in einem gewissen Alter dazu entschlossen, jetzt fange ich an, die Kultur meiner Mutter in dem Falle kennenzulernen?
Eigentlich gar nicht. Also ich bin, glaube ich, eher untypisch vielleicht für viele Filipinos in Wien. Bin ich gar nicht in der Community aufgewachsen mit meiner Schwester, also überhaupt nicht. Man muss dazu sagen, meine Mutter ist Filipino, mein Vater ist Inder. Wir sind in den USA geboren. Also der Kulturclash innerhalb des Haushalts war schon schwierig genug, überhaupt, ob ich auch Sprache verständigen wir uns überhaupt. Und da haben wir uns halt entschieden, dass es nur Deutsch sein wird. Also Deutsch-Englisch haben wir zu Hause gesprochen. Deswegen gab es auch nicht viel Zeit, auch uns für die Kulturen sozusagen das zu erlernen oder wo mitzumachen. Also meine beiden Eltern haben Vollzeit oder mehr Stunden gearbeitet. Wir sind einfach zur Schule gegangen, mussten schauen, dass wir immer uns anpassen, schauen, dass wir immer nicht auffallen. Und erst als ich aus der Schule raus war, mit 18, 19, hat meine Mutter gedacht, okay, passt, jetzt ist der Zeitpunkt. Und hat mich und meine Schwester zu einer Weihnachtsfeier von einem philippinischen Kulturverein namens Igorot Austria eingeladen. Und dort war so ein bisschen der Startpunkt von meiner Vereinskarriere, wenn man das so nennen kann.
Ja, es haben ja Menschen, die aus der Migration kommen, immer so eine Art Migrationsgeschichte für sich auch entwickelt, um einfach schnell eine Antwort geben zu können, wenn sie gefragt werden. Du hast jetzt auch schon angefangen, damit eigentlich zu erzählen. Ist das so deine klassische Migrationsgeschichte, die du erzählst?
Es kommt immer darauf an, wer fragt, glaube ich, oder welchem Setting das ist. Also diese typische Frage, woher kommst du oder woher kommst du wirklich? Habe ich schon so oft genug gehört in meinem Leben, im Privaten, im Alltag, im Beruf. Es ist etwas, das, ich glaube, jede migrantische Person eine verfolgt ein bisschen. Und ich habe so ein bisschen meine Defensive entwickelt. In der Arbeit zum Beispiel, also ich habe viel mit Kundinnen zu tun gehabt. Ich habe viel in der Gastro gearbeitet. Und ich war halt meistens die einzige People of Color, kann man so sagen. Ich war immer die Einzige, die gefragt wurde, woher kommst du? Und ich sage dann immer aus Wien. Wien ist für mich sowas voll Multikulturelles, voll Internationales eigentlich. Und das hat immer so gepasst meistens. Aber manche fragen so, woher kommst du wirklich? Und ich so, dann sage ich einfach nur, damit sie sich zufrieden geben, ja, Philippinen. Ne? Obwohl das nur ein Teil meiner Migrationsgeschichte ist. Aber ich will nicht gleich allen Fremden meine Biografie offenlegen. Das müssen ja andere auch nicht. Also es kommt immer drauf an, ein bisschen, wer fragt. In meinem Fall ist es halt sehr stark vermischt. Ich glaube, dass ich sicher nicht der Standardfall bin von einer migrantischen Person. Irgendwie dadurch, dass ich die amerikanische, indische, philippinische Kultur in einem habe, aber in Wien lebe, in Europa. Ich finde, da passiert sehr viel Mixes und dadurch, durch meine Migrationsgeschichte, habe ich sehr viel Familie halt auf der Welt. Und vor allem mit meiner amerikanischen Familie gibt es da sehr viel, ich sage jetzt mal, Gespräche zum Thema Identität, wofür ich mich zugehörig. Und ich finde das immer sehr interessant, mit denen zu reden. Zum Beispiel mein Cousin, der ist 10 Jahre älter als ich. Der ist auch aktiv in der philippinischen Community in den USA. Er ist aber halb Filipino. Also sein Vater ist Filipino und seine Mutter war weiß. Und er hat ein ganz anderes Verständnis oder eine ganz andere Weltanschauung zu seiner Identität, als ich es habe. Weil, also wir haben halt über das Thema diskutiert, was seine Identität ist oder wo er sich zugehörig fühlt, weil er hat das Gefühl, er ist immer dazwischen. Er ist immer.
Ist er Amerikaner?
Oder? Er ist Amerikaner, dort geboren, dort aufgewachsen, aber er ist auch Filipino, aber er fühlt sich immer zwischen den zwei Kulturen, kann man sagen. Mhm. Fühlt sich immer, als wäre er dazwischen, er passt sich irgendwie an, ein bisschen. Und ich glaube, in den USA hat man einen viel höheren, größeren Drang, herauszufinden, wer man ist oder wer, also welche ethnische Zugehörigkeit man hat.
Ja, aber im Grunde das Phänomen kenne ich schon auch aus Europa, dass man der Migration und Menschen, die aus der Migration stammen, immer auch ein bisschen dieses Gefühl vermittelt, zwischen den Stühlen zu sitzen, nicht wirklich zur einen oder zur anderen Gruppe zuzugehören. Hast du das auch so empfunden? Hast du das als Vorteil oder als Nachteil erlebt, eben so wie dein Cousin vielleicht?
Also in meinem Fall, ich glaube, ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich immer dazwischen lebe. Ich habe immer das Gefühl, ich lebe in Wien, aber ich bin nicht irgendwie, ich bin keine volle Österreicherin, weil ich nicht blond bin. Ich bin nicht voll Filipino, weil ich die Sprache nicht spreche. Ich bin auch nicht voll Inderin, weil ich halt vieles Indische gar nicht kenne. Und ich bin auch keine Amerikanerin, obwohl ich dort geboren bin, weil ich nicht dort aufgewachsen bin. Also ich habe immer das Gefühl.
Ja, aber du hast den Namen von einem Superstar, Marilyn. Und also du hast, weißt du, das Glas ist entweder halb voll oder halb leer.
Genau. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin nie gut genug für alles irgendwie. Nein. Aber irgendwie habe ich ein bisschen, versuche ich seit diesem Jahr vor allem, das zu akzeptieren und mir ein bisschen das rauszupicken, was zu mir passt irgendwie.
Ja, also ich empfinde das immer, ich habe es immer als Bereicherung empfunden. Ja, also du hast eben genau nicht nur den Bezug zu einem gesellschaftlichen System, sondern halt zu vielen. Ja, nicht nur zu einem Netzwerk, sondern zu vielen. Ja, ich habe deine Mutter mal kennengelernt, auch bei einer Veranstaltung. Mhm. Sie war sehr selbstbewusst. Und es interessiert mich auch, inwiefern dich ihre Migrationsgeschichte geprägt hat. Also, sie ist nach Österreich gekommen. Warum?
Also wie meine Mutter hergekommen ist, weil zum Beispiel also anders war mein Vater, weil er so das komplette Gegenstück. Ich finde, das ist auch ganz interessant zu vergleichen. Meine Tante, also ihre Schwester, war Krankenschwester und ist im Zuge des Nursing-Programmes, also diesem bilateralen Vertrags, nach Wien gekommen. Und im Zuge dessen durfte man seine Familie es gab diese Familienzusammenführung, also sie durfte ihre ganzen Geschwister mit herbringen.
Deine Tante?
Genau, meine Tante. Also sie hat meine Mutter mitgenommen, meinen Onkel und noch einen weiteren Onkel, der sich aber entschieden hat, doch zurückzugehen, weil es ihn doch nicht getaugt hatte. Und genau, meine Mutter hat eigentlich ein bisschen gependelt zwischen Österreich und Philippinen. Sie hat die österreichische Kultur ein bisschen zum Lieben gelernt, diese Cafés, der Tratsch hier so ein bisschen, diesen Kaffeehäusern. Dadurch hat sie ein Café eröffnet dann auf den Philippinen in Baguio City. Das nannte sich Café-Tratsch, okay. Also ein deutsches Wort. Also sie hat das immer so ein bisschen hin und her, so die Kultur irgendwie von den Philippinen hierher gebracht, vom Essen. Hat aber vieles, was sie kennengelernt hat, aus Wien dann irgendwie auf die Philippinen gebracht. Also es war so ein bisschen dieser Austausch da. Aber und meine Tante ist dann leider bei einem Autounfall hier verstorben. Und meine Mutter hat das irgendwie so ein bisschen als Zeichen gesehen, okay, sie muss hier bleiben, weil sie hat sich doch extra ihr ganzes Leben umgekrempelt, um einmal um die Welt zu reisen, um hierher zu kommen. Und sie möchte das Erbe sozusagen irgendwie am Leben erhalten und seitdem leben wir auch irgendwie hier. Und das war auch der Grund für meinen Onkel, der auch hier ist.
Aber deine Mutter ist keine Krankenschwester.
Genau, sie ist keine Krankenschwester, im Vergleich zu allen anderen Filipinos, glaube ich, hier.
So waren die Wirtschaftsverträge.
Genau. Also es ist immer so, dass in philippinischen Families hier gibt es immer mindestens eine Krankenschwester. Mindestens. Jetzt ist mein Cousin, der zum Beispiel hier von meinem Onkel, sein Sohn sozusagen, der ist hier geboren, hier aufgewachsen und ist Krankenpfleger geworden. Also es ist etwas, was irgendwie auch weitergegeben wird.
Aber deine Mutter macht mit Zahlen, Buchhaltung.
Genau, sie ist Buchhalterin gewesen, ja. Voll lange. Sie hat auf den Philippinen tatsächlich als Radiohost gearbeitet, sie hat dieses Café, sie hat sehr viele andere Jobs gemacht, bevor sie eigentlich nach Europa gekommen ist. Mhm. Und hat hier in erster Linie als Buchhalterin dann bis zur Pension gearbeitet.
Mhm, ja. Sagt man eigentlich Filipino oder Filipina? Also unterscheidet man zwischen männlich und weiblich in der philippinischen Sprache?
Also,
gibt ja 171 Sprachen, ja?
Genau. Es war interessant, dass du sagst, es gibt eigentlich seit letztem Jahr so ein bisschen auch eine Debatte, vor allem in der philippinischen Diaspora in den USA, weil es gibt jetzt einen neuen Begriff Philippinix, also statt okay. OX, einfach damit es gender neutral ist. Okay. Es ist aber so, dass die Tagalog, das ist sozusagen die meistgesprochene Sprache in Philippinen, die ist eigentlich zu 80% gender neutral.
Okay.
Das heißt, man sagt einfach Filipino nicht nur, um einen Mann zu bezeichnen, es ist auch eine Art ethnische Zugehörigkeit, es ist eine Zuschreibung. Ich sehe mich als Filipino, weil Filipina ist eigentlich sehr, ist nicht so stark verbreitet als Begriff, um sich selbst so zu benennen. Wenn man das natürlich, ich sage jetzt mal, betonen möchte, dass man eine Frau ist, dann sagt man, ich bin Filipina. Mhm. Aber sonst, eigentlich wird das Wort Filipino überall auf der Welt so genannt. Mhm.
Und wie ist die Rollenverteilung und die Position von Männern und Frauen deiner Erfahrung nach?
Ich würde sagen, glaube ich, im Vergleich zur westlichen Welt hat die Frau eigentlich sozusagen die Hosen an. Sie ist sozusagen der Breadwinner von vielen Familien auf den Philippinen. Und hier ist es auch so in Europa so, finde ich. Vor allem durch diese ganzen Nursing-Programme. Also die sind noch nicht nach Österreich ausgewandert. Sie sind nach Deutschland, nach Ellingen, in die USA, viele Teile Saudi-Arabiens und Asiens sind viele philippinische Pflegekräfte, vor allem Frauen, eigentlich ausgewandert. Und sie schicken ihr ganzen Gehalt, und nicht ihr ganzes Gehalt, aber sie schicken einen großen Teil ihres Gehaltes dann zurück auf die Philippinen, um ihre Familien zu unterstützen. Also auf den Philippinen sozusagen nicht der Mann ist der Geldversorger der Familie, sondern die Frau eigentlich. Und der Mann kümmert sich eigentlich um die Kinder, beziehungsweise nimmt einen anderen Job an und die Kinder werden dann großgezogen bei den Großeltern. Also es ist oft so, dass auf den Philippinen gibt es sehr viel mehrere Generationen in einem Haushalt. Eigentlich, das ist hier, glaube ich, eher untypisch, dass man bei den Großeltern lebt, glaube ich.
Ja, also ja, na, wenn halt die Großeltern passen auf die Kinder natürlich und wenn es nicht anders geht, ja, weil halt vielleicht jemand verstorben ist oder so. Das ist nicht, also ich kenne es nur aus solchen Konstellationen eigentlich. Ja,
ja.
Und kommen wir nochmal zu deinem Verein zu tun, zu euren Organisationen und Netzwerken, die ihr als Filipinos in Österreich habt. Das sind ja sehr viele Organisationen. Also man spricht von 30.000 Filipinos, die sich in Österreich befinden, gezählte Menschen. Und es gibt knapp 100 Organisationen. Ist das so korrekt?
Genau, also das ist, man sagt, es gibt über 30.000 Filipinos laut der philippinischen Botschaft, eine Zahl von ihnen, aber die ist auch schon sehr veraltet, weil hier die Nachkommen gar nicht dazu gezählt werden. Das heißt, eigentlich die philippinische Community ist viel größer in Österreich. Und der Haupt, also ich glaube, ein großer Teil der Community befindet sich halt in Wien. Genauer genommen im 22. Bezirk. Irgendwie, das ist eine sehr große Community vertreten. Und genau, es gibt jetzt schon knapp über 100 philippinische Vereine mit verschiedensten Fokus. Es gibt sehr viele kulturelle Vereine, so wie meiner. Es gibt religiöse Vereine, es gibt Sportvereine. Und eines der ältesten Vereine wurden eigentlich gegründet von dem First Batch sozusagen der philippinischen Krankenschwester, die nach Österreich gekommen sind, weil sie waren ja viele von denen alleinstehende Frauen oder hatten ja hier keine Familie, weil sie einfach auf eigene Faust hergekommen sind und haben darauf beschlossen, auch ihre eigenen Vereine zu gründen, ihre Gruppen, und die gibt's bis heute noch. Also ein bekannter Verein, den ich kenne, ist The Sunshiners. Die nennen sich so, das ist ein sehr alter Verein für philippinische Pflegekräfte. Von erster bis, ich glaube, dritter Generation jetzt schon.
Ja, also das mit den Pflegekräften, das hat schon aber auch sehr ein Prestige, ja, also wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Eben deswegen auch mit der starken Position von den Frauen. Und ja, wenn sie dann auch sich so selbst ermächtigen können und selbst organisieren können, dann ist das natürlich auch sicherlich beachtenswert. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Und was sind das jetzt für Festivals und Festivitäten? Also die ihr da regelmäßig feiert. Da gibt es ja irgendwie einmal im Jahr gibt es ein großes Fest. Das ist dieses...
Genau, Barrio Fiesta. Ja. Ich glaube, das Barrio Fiesta gibt es schon seit den 80er Jahren, wenn ich mich nicht total irre. Das ist das größte Fest, was die Community auf die Beine stellt. Das ist ein sehr großes, ich sage jetzt mal, Outdoor-Food-Festival, kann man es eigentlich nennen. Es ist immer auf einem großen Sportplatz. Früher war es auf der Donau, jetzt ist es im 23. Also die Location ändert sich immer wieder. Und dort ist es, kann man sich so vorstellen, es ist kostenloser Eintritt, jeder kann kommen. Jede Organisation oder jeder Verein hat seinen eigenen Hof, also Stand, so ein Tisch mit Zelt, und jeder verkauft sein Essen. Von Filipino Barbecue bis Pancit, Adobo, bis zu Gütern werden verkauft, also philippinische Souvenirs oder bestimmte Produkte, die es noch in Philippinen gibt, werden dort verkauft. Und es gibt auch immer eine Bühne mit Bühnenprogramm, wo halt Tanzgruppen auftreten können, was vorsehen können. Es gibt oft einen Karaoke-Wettbewerb. Mhm. Also das ist so das größte Festival, das es halt im Jahr gibt, und das ist immer im Sommer.
Und was denkst du, was inwiefern bereichert es dich, also diese kulturelle Arbeit jetzt und diese kulturelle Beschäftigung mit deiner Herkunftskultur jetzt in Bezug auf deine Mutter? Also waren es doch diese Exklusionserfahrungen eigentlich von deiner, ich würde Österreich nicht jetzt als Aufnahmegesellschaft betrachten, sondern es ist absurd, das ist, muss ich sagen, ja. Sondern ist es dein Geburtsland noch dazu? Ja. Also nein, Amerika. Ja,
ja, USA, genau. Also es macht es irgendwie noch komplizierter,
ja,
irgendwie.
Genau. Naja. Und ist das, du hast gesagt, in der Schule war das irgendwo. Gab es da Exklusionserfahrungen, wo du dann gesagt hast, ja, also ich muss da jetzt irgendwie auch sehen, dass es hat einen Wert für mich, also mich mit diesen Dingen zu beschäftigen.
Genau, ich glaube, dadurch, dass ich schon, dass durch meine Migrationsgeschichte wird man schon gleichzeitig ein bisschen, ich sage jetzt mal, in der Schule war das jetzt so, immer gleich abgestempelt aufgrund des Aussehens, für das ich ja persönlich ja nichts kann. Ich wurde in der Schule immer als Asiatin abgestempelt, obwohl, ja, okay, dann als Chinesin abgestempelt. Ich wurde mit den drei anderen AsiatInnen in der Schule verwechselt, obwohl wir komplett anders ausschauen. Also es ist immer so, dass man wird immer, ich sag jetzt mal, diskriminiert, einfach für etwas, das man persönlich nichts kann. Und das ist halt sehr schwierig, glaube ich, im Schulalter damit umzugehen, weil meine Eltern waren, oder viele Asiaten sind sehr resilient, kann man das nennen, also sehr anpassungsfähig. Sie sind immer so, okay, halt die Klappe, mach nichts, schau, dass du nicht aufwählst. Das ist so dass die Mentality, die man mitbekommt einfach. Und ich habe das halt immer gedacht. Ich habe, okay, ich war still, ich war leise, ich habe nichts gesagt. Ich habe nie jetzt, so wie ich es heute machen würde, wenn mich jemand rassistisch beleidigt, gehe ich, also jetzt will ich nicht sagen angehen, aber ich diskutiere mit der Person jetzt heute. Das war damals in der Schulzeit halt nicht so. Und genau, ich glaube, durch die Migrationsgeschichte hat das so ein bisschen einen anderen Wert gehabt für mich. Und erst dadurch, dass ich dann andere kennengelernt habe, also zum Beispiel meine beste Freundin, sie ist halb Kolumbianerin, halb Ägypterin. Ich dachte, was ist das für ein Mix, als ich das gehört habe. Und als ich erzählt habe, ich bin halb Filipino, halb Inder. Und sie dachte sich, was ist das für ein Mix? Also durch das Kennenlernen von anderen Menschen mit ähnlicher Geschichte konnte ich so eine Art Zugehörigkeitsgefühl empfinden irgendwie, weil ich dachte mir so, okay, ich bin doch nicht allein. Hey, es gibt doch Leute, die nicht komplett sind, also nicht gleich sind wie ich, aber doch ähnliche Erfahrungen haben und mich verstehen können. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, so eine Art Netzwerk ein bisschen für sich aufzubauen. Also ich fühle mich auch sehr vielen People of Colors halt natürlich zugehörig, weil wir einfach aufgrund dessen, was uns widerfahren ist, einfach uns sehr ähneln. Also wir können vieles nachvollziehen. Irgendwie, also ich glaube, das ist so Migrationserfahrung, die wir teilen einfach. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die Frage beantwortet.
Ja, beantwortet die Frage. es kommen da noch 10 Folgefragen, aber ich denke, ich finde es spannend, was du erzählst. Ja, ich hoffe, dass man mehr von dir sehen wird. Ich hoffe, dass ich dich oft sehen werde vor der Kamera. Oh. Ja, doch, ich könnte mir vorstellen, dass da noch viel Entwicklung auch kommt in Bezug auch auf die Migration und auch einfach die Blickweise, weil es verändert sich einfach auch viel. Ja, also und ja, also wir werden auf jeden Fall immer mehr. Das so viel steht fest. Ja, und danke auf jeden Fall für deine Zeit, fürs Herkommen, fürs dich darstellen vor der Kamera und fürs Audio im Endeffekt auch, ja, so für das Projekt Fight Like a Girl.
Vielen Dank für die Einladung.
Okay, super.
Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer freitags von 16 bis 17 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.